Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Das ist der Merkvers für diese Woche. Überschrieben ist das Thema mit der Vogelkäfig. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert und vielleicht sogar zu neuen Gedanken anregen kann.
Herzlich willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir setzen unser Studium fort, wo es um den Schmelztiegel geht. Ich stelle kurz die Personen vor, die hier mit mir in der Gesprächsrunde sind. Hier ist der Heinz, der Samuel, Rebecca und der René. Ich selber bin der Thomas. Wir wollen noch am Anfang miteinander beten, denn wir brauchen den Segen Gottes, dass wir dieses Thema hier gut verstehen. Allmächtiger Gott, ja, wir sind in diesem Schmelztiegel und es ist eine Herausforderung, damit umzugehen, dass wir nicht Schiffbruch erleiden, sondern in diesem Sturm unser Glaube tatsächlich wächst. Herr, wenn wir jetzt nachdenken über dieses Thema, wenn wir lesen in deinem Wort, dann bitten wir dich, Herr, dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist, dass wir klar erkennen können, wie du es mit uns meinst und dass dadurch unser Glaube zunimmt und wir in der Beziehung zu dir wachsen. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Es geht um den Vogelkäfig, so heißt die dritte Lektion hier. Ganz am Anfang wird uns gleich ein Bild oder ein, ja, man könnte sagen, ein Gleichnis skizziert aus diesen Schriften von Ellen White. Es kommt aus diesem Buch Auf den Spuren des großen Arztes, wie also ein Vogelexperte einem Vogel beibringt, eine Melodie zu lernen. Und da wird darauf hingewiesen, dass bei vollem Tageslicht und bei dem Durcheinander vieler Stimmen es dem Vogel nicht gelingt, diese Melodie zu lernen. Und der Meister deckt quasi den Vogelkäfig ab, so beschreibt sie das hier, und stellt ihn eher in die Einsamkeit, sodass er dort nur noch die Stimme des Meisters hört. Und so lernt tatsächlich der Vogel eine wunderschöne Melodie. Wenn ihr dieses Bild hört, woran denkt ihr da? Wie geht es euch dabei? Es ist ja der Meister, so heißt es hier, der das macht. Passt das mit eurem Gottesbild zusammen?
In der Lektion von vergangener Woche haben wir viel über die Hitze des Gefechts gesprochen. Das Gefechts, wenn wir im Glaubenskampf stehen, wenn wir für Christus eintreten, dieses Feuer, das uns Unbehagen bereitet, wie 1. Petrus 4, 12 und 13 das ausdrückt. Und wenn ich jetzt dieses Bild hier vor Augen habe und höre, man wird auch in die Ruhe geführt, um die Stimme des Meisters besser kennenzulernen, ist das etwas sehr Schönes. Es ist so ein bisschen raus aus dieser Hitze des Gefechts, mal weg von dem Schlachtfeld, ausruhen, in Ruhe den Herrn kennenlernen, Zeit mit ihm verbringen, durch Stille und Ruhe verändert werden, nicht nur durch herausfordernde Prüfungen und Verfolgung womöglich.
Wie geht es den anderen, wenn ihr das Bild so hört? Wenn, passt das zusammen, würden wir nicht eher sagen, Gott ist doch nicht einer, der uns ins Leid führt oder in Schwierigkeiten? Oder doch?
Ich glaube halt, Gottes Fokus ist eigentlich darauf, dass wir was lernen, dass wir wachsen können. Die Methoden dazu sind unterschiedlich. Ja.
Also das Wachstum durch die Prüfung?
Er benutzt ja hier in dem Gleichnis das, die beste Methode eigentlich, damit der Vogel etwas lernt. Und das ist ja eigentlich so, wie Gott arbeitet. Er benutzt das Beste, was uns dient, damit wir lernen. Ich denke, das ist schon so, wie Gott arbeitet.
Und wenn man mittendrin ist in der Situation, da hat man manchmal den Eindruck, das gefällt uns nicht, ja, dass wir da raus wollen.
Ich tendiere schon dazu, ein bisschen zu bremsen, wenn Leute also dann von einer Leitidee in die andere springen und wie toll das nicht ist, dass Gott uns auf diese Weise erzieht. Er tut das zweifellos und wir wollen das nicht in Frage stellen, aber ich glaube, er tut es noch viel mehr so, dass er uns eigentlich Leid ersparen will. Wir sollten also nicht dieses Gottesbild haben, dass Gott da jetzt der Leidfuhrwerker ist, der uns einfach von einem Problem in das nächste bringt, damit wir was lernen, nicht so auf diese Art. Das ist durchaus da, das kann auf jeden Fall sein, kann vorkommen, aber grundsätzlich müssen wir verstehen, dass Leid seinen Ursprung im Bösen hat, in der Sünde hat. Nicht? Wären wir nicht in Sünde gefallen, gäbe es nicht das Böse in uns, ja, wo käme dann das Leid her? Hätte Gott Adam und Eva ohne Sünde im Paradies erzogen, im Sinne des Erziehungsgedankens? Ja, hätte er. Hätten Adam und Eva ohne Sünde im Paradies leiden müssen unter dieser Erziehung? Ich glaube nicht. Ich glaube also nicht, dass es so ein Grundrezept Gottes ist, dass er uns Leid zufügen will. Aber ich glaube, er kann alles benutzen, um uns in irgendeiner Form voranzubringen. Selbst das Leid, das er ja nicht verursacht hat, hält ihn nicht davon ab, uns was beizubringen. Ich würde es eher so sehen. Sonst verstricken wir uns da in Gottes Bilder, die uns am Ende nicht gut tun, fürchte ich.
Dankeschön. Wir gehen mal in die Bibel hinein. Hier wird uns ja berichtet vom Volk Israel in 2. Mose Kapitel 14. Schauen wir uns diese Geschichte mal an. 2. Mose 14, das Volk Israel hat Ägypten verlassen, ist jetzt auf dem Weg in das verheißene Land. Und es heißt jetzt hier, dass Gott, 2. Mose 14, das Volk Israel nicht auf direktem Wege hinführt, sondern einen Umweg macht. Warum ein Umweg?
Mir fallen zwei Dinge ein. Also wenn wir den Exodus annehmen zu der Zeit, wo er in der Bibel angegeben ist, dann gibt es ein interessantes Zusammentreffen mit dem Fakt, dass ein Sohn des Pharao mit einem Heer gerade im Norden ist und von da zurückkommt. Und dieses Heer wird vermieden, indem Israel mal Richtung Osten und Südosten zieht. Echt? Bis sie dann zu diesem Golf kommen, wo sie dann drüber müssen. Das Zweite ist, geht es hier nicht schon darum, und darum würde ich ja sagen, es geht hier gar nicht um Leid. Es geht darum, dass Gott das Israel-Volk in eine Situation führt, in der sie voll von ihm abhängig sind und seine große Kraft, sie zu befreien, sozusagen erleben können. Und das ist ja ein einzigartiges Erlebnis. Stellt euch vor, wir wären da dabei gewesen. Weiß ich, wie hohe Wasserwände rechts und links, vor uns ein Weg, der in die Tiefe führt, uns aber nicht ganz in die Tiefe und drüben wieder raus. Stell dir vor, wir hätten das erlebt, was das für ein Hammer ist. Nicht? Und deshalb würde ich sagen, war es jetzt Leid, dass sie da in diesem Hohlweg waren, wo vor ihnen das Meer ist und hinter ihnen die Ägypter, ist das Leid? Oder ist das einfach nur eine Gelegenheit für Gott? Da müssen wir eben aufpassen. Manches sollte man vielleicht klassifizieren als eine Art Herausforderung, Challenge, besondere Erlebnisqualität, die wir jetzt haben. Das ist noch nicht Leid. Mhm. Nicht? Leid wäre was anderes in meiner Definition. Und da glaube ich, ja, Gott führt uns in Situationen, wo wir auf tollste Weise lernen können, wozu er fähig ist. Und dass er unsere Gebete erhört, wo wir vielleicht gar keine Auswege sehen und er hat sie doch. Mhm. Aber das ist noch nicht Leid, oder?
Ja, ja, du siehst schon, bei dieser Geschichte siehst du ja schon das Ende. Ja. Ja. Schauen wir uns mal am Anfang an, das Volk Israel wird ja geführt und steht dann quasi erstmal in einer Sackgasse. Sie sehen, da kommt jetzt der Pharao hinter ihnen her und sie fangen erstmal an zu murren und zu klagen. Erstmal in dieser Situation. Sie sehen noch nicht den Ausweg. Ja. Ja. Bleiben wir erstmal in dieser Situation. Ja.
Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich denke an den Vers 17 aus Kapitel 13, 2. Mose 13, Vers 17. Es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit ist das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Gott wusste ja, später wird Israel sogar nicht nur Kampf sehen, sondern Kampf durchführen müssen. Aber offenbar waren sie jetzt noch nicht bereit, obwohl es der direkte Weg gewesen wäre. Also wenn es um Herausforderungen geht, dann braucht es offenbar auch den richtigen Zeitpunkt. Sie mussten jetzt erst noch verschiedene Demonstrationen der Macht und Größe Gottes erleben, um vorbereitet zu sein, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Das brauchte einfach noch die richtige Zeit. Wir sehen vielleicht manchmal den direkten Weg und sagen uns, warum führt Gott so? Das ist doch ein krummer Weg, das ist ein Umweg. Aber offenbar ist es manchmal nötig bei uns.
Also Sie haben ja richtig Angst hier. Ja? Schaut mal 2. Mose 14, dort Vers 10. Ja? Sie fürchten sich sehr, sie schreien zum Herrn. Und dann fangen sie sogar noch an, sich wieder nach Ägypten zurückzusehnen. Ja, also der ursprüngliche Plan Gottes führt sie auf einen anderen Weg, damit sie sich nicht nach Ägypten sehnen, scheint sich hier auch nicht auszugehen. Ja? Sie sind in einer Sackgasse und sie sehen sich trotzdem zurück. Sie wollen lieber wieder Sklaven sein in Ägypten, wo sie ja hergekommen sind. Und dann sagen sie sogar in Vers 12, ja, haben wir nicht schon in Ägypten diese Worte zu dir gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen hier bleiben. Sie kommen in eine Stresssituation.
Aber es war nicht unvorbereitet für Sie. Ich meine, Sie haben ja die ganzen Plagen miterlebt. Sie haben diese 10 Plagen miterlebt und damals in Ägypten hatten Sie auch schon Leid. Und Sie haben auch erleben können, wie Gott Sie ausgesondert hat bei den meisten Plagen, wo Sie nicht betroffen waren. Ich denke, hier ist es jetzt einfach eine Umstellung der Situation. Sie sind jetzt nicht mehr in Ägypten. Sie sind jetzt in einem fremden Gebiet, wo Sie vorher nicht waren. Es ist wieder eine neue Challenge für Sie, die Nähe Gottes, sich wieder komplett auf die Nähe Gottes einzulassen und sich komplett auf den Herrn zu werfen. Was ja doch noch in Vers 31 beschrieben wird, und Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hat. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an Mose und seinen Knecht. Das ist, denke ich, immer das Ziel. Wenn Gott etwas tut, das ist das Ziel bei allem.
Was denkt ihr, welche Herausforderung ist denn damit verbunden? Sie stehen ja hier, sehen noch nicht den Ausweg, haben Angst. Und dann heißt es plötzlich in Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen, ihr sollt still sein. Wie ist sowas möglich?
Das heißt, Vertrauen ist einfach, also man braucht Vertrauen auch selbst, wenn man es nicht sieht. Man muss an den glauben, den ich schon vielleicht vorher erlebt habe. Das ist, vorhin, als du den Vogelkäfig erwähnt hast, ist mir ein anderes Bild auch eingefallen. Wenn Falken einen Falken haben und den trainieren und sie müssen mit dem irgendwo hingehen und müssen da andere Sachen jagen mit dem Falken, dann machen sie es so, sie decken eine Kappe drüber, über den Falken. Und der Falke muss erstmal lernen, dass er vertrauen kann dem Menschen, weil die Kappe ist ja etwas total Unnormales. Und ein guter Falkner, der kann dem Falken einfach so seine Kappe überziehen und der Falke hat überhaupt gar kein Problem damit. Der Falke, der sieht 2 Stunden vielleicht gar nichts. Der hört überall irgendwas. Und ich meine, für uns ist es sogar schrecklich, wenn wir nichts sehen und wir hören ständig irgendwas. Aber der Falke vertraut dem Falkner so sehr, dass er das zulässt, weil er weiß ganz genau, dass er ihm nicht schadet und dass es nur gut für ihn ist, weil der Falke sich dann beruhigt und es alles entspannter wird.
Und gerade in so einer Situation wäre sicherlich jeglicher Aktionismus leichter gewesen, wenn er gesagt hätte, grabt Gruben, die Ägypter werden später hineinfallen oder zückt die Waffen und trainiert ein bisschen, ihr werdet in den Kampf geschickt. Was auch immer, irgendwas, was man tun kann, wäre sicherlich leichter, als einfach gewissermaßen die Hände in den Schoß zu legen und nur zu warten, was Gott jetzt tut. Das ist schon eine steile Lektion, die jetzt hier von Ihnen erwartet. Wie viel hätten Sie aber lernen können, wenn Sie das mit der richtigen Gemütshaltung genauso gemacht hätten? Erleben dann diese Befreiung. Dann müsste man eigentlich meinen, dass die nächsten Wochen und Monate anders verlaufen als das, was wir dann im Bericht hier haben.
Und Sie hatten ja vorher schon sehr viel erlebt. Samuel hat es schon erwähnt, die 10 Plagen. Ja. Sie haben ja schon sehr oft erlebt, wie Gott handelt und dass er ja alles in der Hand hält. Und trotzdem ist das so schnell vergessen.
Okay. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, wenn ich jetzt mich entscheide, Jesus nachzufolgen, dann habe ich die Erwartung, dass alles gut geht. Oder man hängt sich vielleicht so ein bisschen daran sogar auf und sagt, naja, Gott öffnet ja die Türen und dann weiß ich, das ist der Weg. So. Sie folgen ja Gott nach. Plötzlich Sackgasse. Könnte dann nicht schnell der Gedanke kommen, ich habe mich geirrt, das ist nicht der richtige Weg, Gott führt mich nicht?
Ich denke, der Gedanke ist grundsätzlich auch richtig. Wir können nicht über jede rote Ampel fahren und meinen, Gott ist noch mit uns. Die kann ja auch von ihm kommen. Aber wenn die Zeichen vorher schon so deutlich waren, wie hier auch, so deutlich, dass er diesen Weg führt, dann ist es wahrscheinlich, dass diese Sackgasse nichts anderes als eine Geduldsprüfung ist. Da muss ich ein bisschen aushalten, da muss ich warten, bis Gott irgendwo eine kleine Tür auftut, womit er dann klar macht, genau da sollst du entlang gehen. Also die Gesamtkonstellation ist dann einfach wichtig.
Und vielleicht auch ein bisschen mehr die Vogelperspektive, dass man auch sieht, dass Gott ja auch einen durch das durchbringt, um dass wir halt das lernen können. Ne? Das ist ja immer der Weg, der uns dann ja auch zu etwas Besserem noch führen kann.
Ja, ja. Bis hin zu diesem Punkt, dass man sich auch sicher sein kann, in diesem Moment, Gott ist ja da. Mhm. Auch wenn ich jetzt noch kein Ende sehe und noch nicht weiß, wie ich da an das andere Ufer rüberkommen soll, aber Gott ist da. Ich bin nicht allein. Das ist ja das, was Sie hier anzweifeln die ganze Zeit, ob Gott da ist. Schauen wir mal weiter in 2. Mose 15. Das ist dieser Abschnitt hier, wo Gott Sie weiterführt. Das wird uns die ganze Zeit gesagt, dass Gott Sie führt durch die Wolkensäule und durch die Feuersäule. Ja? Sie sehen quasi dadurch auch Gottes Gegenwart und Gottes Führung. Und hier haben wir jetzt einen Abschnitt in 2. Mose 15, ab Vers 22, wo sie geführt werden. Kann jemand mal lesen? Vielleicht Heinz, kannst du uns lesen? 2. Mose 15, das ist dort 22 bis 24. Also.
Mose ließ die Kinder Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste, dass sie kein Wasser fanden. Und da kamen sie gen Mara. Aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara, was so viel heißt wie bitter. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken?
Dankeschön. Ja, immer wieder wird uns das ja berichtet. Das ist ja nicht das erste Mal, das kommt öfters vor. Gott führt sie und schon wieder haben sie ein Problem. Kein Wasser. Welche Fragen stellt man sich da? Was haben die sich hier für Fragen gestellt vielleicht?
Ich denke die Frage, naja, wenn Gott uns wirklich führt, warum kommt all das auf uns zu?
Ja. Er führt uns ja, aber vielleicht manchmal auf eine Art, wie wir es nicht erwarten. Das heißt, wir sagen, lieber Gott, führe uns. Angenommen, ich bete und sage, lieber Gott, bitte mach dies und das. Und Gott erhört mich, aber auf eine Weise, mit der ich nicht rechne. Und dann sehe ich, was passiert und denke mir, ja, eigentlich ist es ja schon das. Aber ich habe mir anders vorgestellt. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und vielleicht müssen wir auch lernen, wenn wir Gott um Dinge bitten, dass er uns vielleicht auf eine Weise erhört, wie wir es nicht ahnen, und dann trotzdem sehen, dass er uns erhört.
Ja. Also eine Frage, die sich wie ein roter Faden durchzieht durch die gesamte Wüstenwanderung, ist die Frage, hat Gott uns oder hast du, Mose, uns hier rausgeführt, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Und das ist eine, die zutiefst beleidigend sein muss, weil man damit Gottes Charakter in seinem Kern in Frage stellt. Mhm. Der hat uns nur rausgeführt, um uns noch mehr leiden zu lassen. Mhm. Und dann immer wieder der Gedanke, wie jetzt eben schon Kapitel 14 und später kommt es ja auch wieder, gehen wir doch besser zurück nach Ägypten, da ging es uns besser. Knechtschaft war besser als Tod oder die Fleischtöpfe Ägyptens waren besser als das Manna, das wir hier essen. Es gibt immer irgendwas. Wie beleidigend das eigentlich ist. Und es geht immer darum, dass sie Gott unterstellen oder vermuten, es wäre möglich, dass Gott all diesen Aufwand nur auf sich genommen hat, um sie zu quälen.
Ja.
Und das ist etwas, von dem ich glaube, das darf im Glauben nicht passieren.
Aber das ist teuflisch. Das ist eine teuflische Argumentation.
Das ist nichts anderes. Und dass wir dann vielleicht in unserem Leben gewisse Dinge so interpretieren, dass wir am Ende, dass wir uns fragen, oh, hat Gott mich jetzt so und so geführt, wo wir klar erkennen, Gott hat geführt, nur damit ich jetzt leide. Was ist das für ein Gedanke? Und ich glaube, das ist ein Punkt, das ist zutiefst klein Glaube, der nicht zugelassen werden darf.
Ja, danke. Samuel, kannst du noch weiterlesen? Es wird uns ja hier von Gott auch gesagt in 2. Mose 15, 25 und 26.
Was sollen wir trinken? Und er schrie zu dem Herrn. Und der Herr wies ihm ein Holz. Und er warf es in das Wasser. Und das Wasser wurde süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht und dort prüfte er es. Und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen und in seinen Geboten und seinen Geboten gehorchen und alle Satzungen halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt.
Dankeschön. Im Grunde wird es ja hier gesagt, was ihr gerade angesprochen habt. Ja, Gott verspricht ihnen die ganze Zeit, ich bin bei euch. Ja, ihr denkt jetzt, es ist nichts Wasser zum Trinken da. Grundversorgung ist plötzlich nicht mehr gewährleistet. Gott sagt, ich kümmere mich drum.
Vielleicht erinnert er sie auch, weil er sagt, schaut mal in Ägypten, da gab es ja Krankheiten. Habt ihr das schon vergessen? Ja, ist ja fast ein bisschen die Erinnerung. Es war ja doch nicht so toll, was ihr verlassen habt.
Ich finde es interessant, dem Ganzen wird schon ein Namen gegeben. Es ist der Ort Mara, Vers 23. Aber das Wasser wurde süß. Das ist das Gegenteil eigentlich, ja, von bitter. Und vielleicht ist es bei uns manchmal auch so. Wir sind in einer Station im Leben, wo wir sagen, boah, das ist nur eine bittere Erfahrung. Da werde ich nie mit Freuden drauf zurückblicken. Aber eigentlich hat Gott in seiner Kreativität wie hier ein Stück Holz genommen. Wie kann denn Holz Wasser verändern, ja? Und es ist eigentlich eine Situation, die den Namen süß verdient hätte, ja? Genussvoll, etwas Gutes. So schade, dass der Name so geblieben ist. Ich würde hier gerne lesen und sie benannten den Ort um. Das haben wir nicht.
Genau. Dankeschön. Gehen wir noch ein Stück weiter in 2. Mose 17. Eine ähnliche Situation. Gott führt das Volk weiterhin. Sie kommen nach Rephidim dort. Und es heißt im Vers 2, sie stritten mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose spricht zu ihnen: Was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Wo liegt jetzt hier die Versuchung? Inwiefern haben sie den Herrn versucht dadurch?
Also, wir kommen ja an der Stelle schon langsam, die Berichte über die Wüstenwanderung sind ja ausgesuchte Szenen, nicht? Und wir kommen so langsam an die Stelle, wo es dann zu Ende geht, nicht? So, wo sie an der Eingangspforte zum gelobten Land sind. Und eigentlich hätten sie auch so reagieren können, bei diesen Sachen: Oh, wir haben ein neues Problem. Naja, da drüben ist die Wolkensäule. Jetzt sind wir gespannt, wie er das machen wird. Mhm. Einfach warten. Was wird er jetzt machen? Nicht? Er wird uns da ja auch rausziehen. Und wir sehen aber, dass die das nicht so machen. Also das ist ein ewiges Geraunte. Ein ewiges Geraunte. Und sie hätten auch jetzt sagen können, wenn das Wasser aufhört, dann bedeutet das, ich meine, das Wasser hat sie 40 Jahre begleitet. Elweit sagt, das war dieses eine Wasser, das der Mose da aus dem Felsen schlägt mit seinem Stab. Das ist mit ihnen gegangen, wo immer sie gegangen sind in der Wüstenwanderung, war dieser Bach, die hatten ständig Wasser, haben 40 Jahre ein Wunder erlebt. Das war ganz klar ein Wunder, das sich täglich erneuert hat. Und jetzt fangen sie an zu zanken, wirklich böse zu werden. Und da ist halt schon diese Idee, sie verlästern Gott irgendwie. Sie drücken einen Dauerzweifel an Gott aus. Sie stellen ihn in Frage, was du vorhin gesagt hast. Und jetzt kommt schon wieder. Und nach Jahrzehnten, wo er sie führt, und an einer anderen Stelle sagt er dann ja: Ich habe euch Kleidung gegeben, die wurde nicht alt, die Schuhe sind euch nicht zerrissen, etc. Wir wissen dann, er hat die Schlangen immer weggehalten, die es da eigentlich gibt in der Wüste. Also er hat das Volk durchgeführt und sie zanken, sobald irgendwas nicht so ist, wie sie es brauchen.
Was ich auch wahrnehme, ist zunehmend dieser Fokus auf den Menschen Mose und nicht so sehr auf Gott, der eigentlich dahinter steht. Wenn ich in Vers 2 sehe, das Volk gerät in Streit mit Mose. Mose sagt ihnen: Was streitet ihr mit mir? Ihr stellt den Herrn auf die Probe. Er versucht, den Fokus da wegzubringen. Und das sehen wir auch in den nächsten Kapiteln. Ich denke auch an die Sache mit dem goldenen Kalb. Da sagen sie auch: Wir wissen nicht, was dem Mann Mose geschah, der uns aus Ägypten führte. Gott greift das dann wieder auf und sagt: Mose, geh runter zu deinem Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Da wird deutlich, diese Verschiebung der Perspektive führt zu diesem Unmut. Warum ist es ihnen so leicht gefallen, trotz dem Mannerwunder, das sie erleben, trotz der Wolken- und Feuersäule, die sie erleben, so auf diesen Menschen zu schauen? Und das sehe ich schon auch Parallelen zu uns heute, dass man sich vielleicht über Dinge ärgert, die von Gott eigentlich so geführt waren, aber irgendein Mensch wurde eben als Instrument verwendet und der kriegt dann den vollen Frust ab. Das ist nicht fair.
Ja, das stimmt. Da gibt es Parallelen, ja. Ich danke euch. Wir haben dann einen Sprung jetzt ins Neue Testament. Jesus ist auch in der Wüste und wird dort versucht, heißt es in Lukas Kapitel 4. Nehmen wir mal diese Begebenheit, die Versuchung von Jesus in der Wüste. Rebecca, kannst du uns Lukas Kapitel 4 und dort Vers 1 mal lesen?
Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt.
Und noch Vers 2 dazu gleich, ja.
Und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn.
Dankeschön. Ja, wir wissen ja, es ist kurz nach der Taufe, Jesus ist getauft worden. Es gab ganz klar das Bekenntnis auch, eine Stimme von Himmel, die sagte: Dies ist mein geliebter Sohn. Und dann wird er hier vom Geist in die Wüste geführt und versucht. Ja, wie kann das jetzt sein, dass Gottes Geist jemanden in eine Versuchung führt? Wie versteht ihr das?
Ja, hier ist ja und das Wort. Also der Jesus aber voll Heiligen Geist kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage geführt. Bis dahin ist ja noch nichts geschehen. Und dann ist dieses und wurde von dem Teufel versucht. Das kannst du ja auch als so einzelne Abschnitte sehen. Während bei Matthäus ist es ja anders. Da heißt es ja um, also er wurde von dem Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Mhm. Es ist eine spannende Änderung, die doch einiges aussagt. So.
Okay.
Vielleicht kann man dieses vom Geist in die Wüste geführt werden auch im Sinne der Begleitung und des Beistands verstehen. Nicht so sehr, ich liefere dich jetzt mal deinem Feind aus, sondern ich gehe da mit dir. Du bist gesalbt worden für eine große und schwere Aufgabe. Ich lasse dich auch in der Situation nicht alleine.
Mhm. Und das weist auch darauf hin, dass Jesus offensichtlich mit dem Teufel zusammengebracht werden musste, um Versuchung zu erleben. Es ist also nicht so wie bei uns, wir brauchen keinen Teufel, wir werden schon versucht durch alles, was in uns ist. Das hatte Jesus nicht. Und offensichtlich sollte er mit ihm zusammengebracht werden. Das war ja der Anfang seines Wirkens, nicht? Und jetzt, nachdem Jesus lange verborgen war, jetzt tritt er sozusagen auf die Bühne vor dem ganzen Universum, vor den himmlischen Engeln, vor seinem Vater. Und da ist der Gegenspieler. Und ja, so ein bisschen wie Hiob, nicht? Was wird er jetzt machen?
Und selbst wenn man das so versteht, dass der Heilige Geist ihn jetzt dieser Situation ausliefert, ja, negativ formuliert, ihn dahin bringt, ist es doch nicht der Heilige Geist oder Gott, der ihn versucht. Manchmal ist das irgendwie vielleicht so in dem, wenn man das so liest, so mit drin, dieses Gefühl, Gott hat ihn da so in diese Situation gebracht, in die Lage. Es ist und bleibt Satan, der die Probleme macht. Das muss uns einfach auch klar sein.
Und es wird auch zugelassen, ja. Ja. Wir verstehen ja auch den Hintergrund. Ich meine, nun gibt es ja dieses Vaterunser, wo wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Das ist ja dort in Matthäus 6, Vers 13. Wie versteht ihr das?
Vielleicht im Sinne, prüfe uns nicht zu hart. Nicht? Er sagt ja, an einer anderen Stelle heißt es bei Paulus nicht, Gott hat euch nicht, Gott lässt euch nicht versuchen über euer Vermögen. Wenn ihr versucht werdet, geschieht es nicht über euer Vermögen. Das Gebet ist, lieber Gott, bewahre uns doch und prüf uns nicht so hart. Lass uns dabei nicht draufgehen. So in diese Richtung geht das.
Interessant, lass uns nicht draufgehen. Ich meine, hier hatte ich den Hinweis gefunden, dass im Juni 2019 Papst Franziskus den Vorschlag gemacht hat, diese Formulierung zu ändern. Ja? Statt führe uns nicht in Versuchung, lieber zu sagen, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Kann man das machen, einfach ändern?
Ich denke, der Gedanke ist schon richtig, aber ich habe grundsätzlich ein Problem damit, den Text der Bibel zu verändern. Das ist inspirierte Schrift. Ich denke, die sollte man so exakt wie möglich dann auch lesen. Man kann sie immer noch interpretieren und kann dann sagen, es ist wohl so gemeint, aber nicht einfach die Schrift an sich verändern.
Und ich denke, wir, wenn wir es im Deutschen so lesen, dann haben wir die Versuchung oftmals ein negatives Bild. Dieses Wort versuchen, Versuchung ist sehr negativ behaftet, hat gleich mit Sünde etwas zu tun. Aber im Griechischen ist es ja das Wort Peirazo. Und zum Beispiel Paulus benutzt es auch auf ganz andere Weise. Er sagt, so prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst. 2. Korinther 13, Vers 5 ist es. Sagt er jetzt damit, dass wir uns selber in Versuchung führen sollen? Ich glaube eher weniger. Ich denke, dieses Peirazo hat im griechischen Sprachgebrauch noch eine andere Konnotation. Es geht darüber hinaus, über das Negative allein.
Das kann auch bedeuten, einfach den aktuellen Stand festzustellen. Ja, wie steht es um deinen Glauben? Das heißt nicht, ich fordere dich heraus, ich will dich zur Sünde verführen, sondern ich möchte sehen, wie es um deinen Glauben steht. Und ich denke, da ist ein wichtiger Aspekt für den Menschen, der drinsteckt, auch mit dabei. Wir müssen uns einfach oft unseres Zustandes wieder bewusst werden. Wir täuschen uns allzu leicht über uns selbst hinweg. Gott weiß, wie es aussieht. Er braucht so eine Prüfung nicht. Aber wir müssen halt einfach hin und wieder schon auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden. Und ich glaube, dazu dient auch dieses Gebet. Wenn ich bete, führe uns nicht in Versuchung, dann soll das ja auch etwas sein, das für mich eine Eigenmotivation ausdrückt. Ich will nicht in die Versuchung. Wie leicht liefern wir uns vielleicht der einen oder anderen schlechten Situation aus, lassen das mutwillig vermessen zu. Wenn ich aber das ernsthaft bete, werde ich viel aufmerksamer sein und alles tun, dieses Gebet nach meinen Kräften auch zu erfüllen. Ich glaube, das hat also auch eine Wirkung auf den Menschen, der es spricht. Nicht so sehr Gott, der angefleht werden müsste, doch bitte solche Situationen fernzuhalten.
So wie es der Heinz jetzt sagte, erspare mir das Leiden. Ja? Obwohl wir wissen, dass auch Leiden, sage ich mal, helfen kann, im Glauben zu wachsen. Und auch festzustellen, wo ich selber stehe. Ja, es kann helfen, das Fundament zu entdecken. Ja, habe ich wirklich mein Haus auf Felsen gebaut oder ist es auf Sand gebaut? Ja. Interessant. Ich meine, Jakobus weist ja darauf hin, dass Gott uns nicht versucht zum Bösen, sondern dass es unsere eigenen Begierden sind. Und wenn wir hier beten tatsächlich, das sehe ich auch so, dann hilft es uns auch nachzudenken, wo wir stehen in unserer Beziehung zu Gott. Lesen wir noch einen Text beim Petrus, im Petrusbrief. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6 und 7. René, kannst du uns den Text lesen? 1. Petrus 1, Vers 6 und 7.
Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi.
Dankeschön. Denk mal kurz über die Worte nach. Was sagt denn hier Petrus? Was schreibt er hier? Wo seht ihr hier ein bleibendes Vermächtnis, so heißt es hier in der Lektion?
Was mir hier auffällt, darüber sprachen wir auch vergangene Woche in der Lektion schon, auch im Petrusbrief ist die Rede von der kleinen Zeit. Es ist immer die kleine Zeit, wo man leidet. So haben wir in 1. Petrus 5, also am Ende des Briefes, auch nochmal. Ja? Ihm scheint, obwohl er in seinem Leben viel Leid erduldet hat, das ging schon los vor dem Hohen Rat in der Apostelgeschichte oder vielleicht davor schon durch die Pharisäer zur Zeit Jesu, und zieht sich hin, bis er dann eines Tages gekreuzigt wird von den Römern. Er hat viel Leid erlebt und trotzdem sagt er, es ist eine kleine Zeit. Das finde ich einfach schön und auch tröstlich, wenn ein Mann, der so viel erduldet hat, sagt, es ist doch eigentlich nicht viel.
Der Himmel war leicht genug zu erlangen. Das heißt es dann in einer Vision.
Von Elweit, genau, ja.
Genau, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Danke. Lesen wir noch die nächsten Verse. 1. Petrus 1, Vers 8 und 9. Kannst du uns wieder lesen, Heinz? 1. Petrus 1, 8 und 9.
Also, das geht so los, nicht? Dass es zu Lob, Preis und Ehre sein soll, Gottes, nicht? Wenn nun offenbart wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit.
Nun schreibt das Petrus ja an Christen, die zu ihrer Zeit, wenn sie sich für das Christentum entschieden haben, Jesus nachzufolgen, wussten, sie werden wahrscheinlich nicht eines natürlichen Todes sterben, sondern verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Aber was ist denn das, was denkt ihr überhaupt für eine Werbung fürs Christentum? Würde es nicht toll sein zu sagen, werde ein Christ und du hast keine Probleme mehr? Stattdessen kommt es manchmal so rüber, naja, wenn du Christ bist, dann musst du auch mit Schwierigkeiten rechnen.
Das zeigt aber die Kirchengeschichte. Die stärksten Verfolgungszeiten, das Blut der Christen ist der Same, sagt schon Tertullian. Mhm. Und wenn du nachschaust, Reformation, Täufergeschichte, die Täufer waren die geschlagenen Hunde. Von allen Seiten, Protestanten wie Katholiken, wurden sie gemordet. Und die Täufer waren nicht auszurotten. Das verbreitete sich wie nichts anderes in der Reformationszeit. Also es scheint so zu sein, dass die Verfolgung der Ausbreitung des Evangeliums nicht schadet. Was ja ein Phänomen ist, finde ich.
Also ich glaube, die Verfolgung zeigt halt den Glauben auf. Und der Glaube ist so was Attraktives, dass es egal ist, was ich durchmachen muss. Ich möchte diesen Glauben haben. Ich glaube, das war das, was eben vor allem in Verfolgungszeiten so viele dann zum Christentum bekehrt hatte.
Man darf ja, wenn es um Glauben geht, nicht nur dieses Leben anschauen. Wenn es um dieses Leben geht und man sieht, ich werde Christ, ich werde verfolgt, dann ist die Rechnung ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Dann heißt es, ich werde kein Christ und ich erfreue mich eines ruhigeren Lebens. Aber was die Christen gezeigt haben, ist ja bis zum Schafott, bis zum Scheiterhaufen, bis zum Henkersbeil, ich habe eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Wenn ich jetzt sterbe, Paulus sagt, ja, jetzt zu sterben, das ist mein Gewinn. Bei Christus zu sein, das ist seine Sehnsucht. Wenn die Christen das so demonstriert haben, singend auf dem Scheiterhaufen, dann ist für alle Umherstehenden klar gewesen, die haben eine Hoffnung, die ich mir nicht auf die Fahnen schreiben kann. In der Zeit damals, in der römischen Antike, auch später, wenn wir in der heutigen Zeit schauen, Menschen, die so gar nichts mehr mit Gott zu tun haben, die haben ja keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Ich glaube, das ist unheimlich beeindruckend und faszinierend, es jemanden zu erleben, der das aber dann hat und der das mit seinem Tod besiegelt. Von daher verstehe ich Tertullian sehr gut, dass er das so sagt, oder die Täufer oder andere, die gelitten haben als Märtyrer. Und ich habe den Eindruck, die Christenheit, die doch heute so sehr leidet, nicht nur der Verfolgungen, sondern der Frieden und Wohlstand, der Christenheit täte es manchmal gut, wenn ein bisschen mehr Druck da wäre, weil der Glaube damit deutlicher zur Kenntnis käme, deutlicher heraustreten würde und mehr Menschen sagen würden, wow, das will ich auch. Aber heute können wir als Christen so gut inkognito leben. Wir können die besten Christen sein und keiner kriegt es richtig mit. Und das ist natürlich für die Mission nicht gerade förderlich.
Ja, das stimmt.
Aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, wir würden jetzt nicht mit einem tauschen wollen, der jetzt im Irak lebt und die ganze Zeit gucken muss, dass er von den anderen nicht zerbombt wird. Also ja, ich glaube auch, also es gibt ja auch dieses eine Wort in der Bibel, wo es heißt, wenn die Versuchung da ist, dann ist sie nicht zur Freude, aber späterhin hat sie die... Später bringt sie die Frucht und wir erkennen es, dass es gut war und so. Ich denke aber auch in solchen Verfolgungszeiten, ich denke auch, dass es manchmal uns vielleicht gut täte. Und vielleicht erleben wir in den kleinen Dingen die Herausforderung der Verfolgung, dass man als Christ, wenn man jetzt kein Alkohol mittrinkt, am Sabbat nicht kommt, das ist nicht so krass, wie wenn man jetzt mit seinem Leben irgendwie verfolgt wird, aber es ist doch eine gewisse Hürde, über die wir vielleicht manchmal springen müssen, einfach um dann für Größeres bereit zu sein.
Und vielleicht gerade die Subtilität bei solchen Situationen, wenn es darum geht, ich könnte jetzt mit einem kleinen Kompromiss unauffällig bleiben. Ich könnte jetzt besser dazugehören, wenn ich nur bereit bin, hier mal so ein bisschen einen ungeraden Weg zu gehen. Das ist vielleicht eine ganz besondere Herausforderung. Wenn du vor dem Cäsar gestanden hast und du wurdest gefragt, glaubst du an Christus, an diesen Aufrührer oder glaubst du nicht? Das ist einfach so eine große Sache, dass ich glaube, da hätten auch so manche Zauderer gesagt, natürlich glaube ich an Christus. Aber vielleicht am Sabbat einfach ihn früher zu beenden, ihn erst später zu beginnen, das eine oder andere an Plänen, die mit Arbeit zu tun haben, am Sabbat auch schon zu machen, im Lebensstil so manche Sachen nicht so genau zu nehmen, obwohl ich genau weiß, ich sollte dieses und jenes nicht tun. Das ist vielleicht manchmal sogar eine größere Herausforderung, weil es nicht so deutlich ist.
Deswegen gibt es ja auch ganz interessante Aussagen von Leuten, die jetzt in solchen Gebieten leben, wie im Nahen Osten oder so, die sagen, sie würden niemals tauschen wollen, weil sie genau wissen, woran sie sind, weil sie das jeden Tag erleben, weil sie Gott einfach erleben. Und hier die Leute, sie sehen sie, die Christenheit, und sie sagen sich, sie können daraus nichts mitnehmen. Es ist für sie nichts, sie würden nicht tauschen wollen. Das finde ich sehr interessant.
Das haben wir auch schon ehemals in der Sowjetunion Verfolgte berichtet, die natürlich nicht mit Freude auf die Verfolgung blicken, aber die sagen, was haben wir da für Erlebnisse gehabt? Was haben wir für Gebetserfahrungen gehabt? Was haben wir da ja sogar Engel erlebt? Und für eine Gemeinschaft in der Gemeinde, da hat man sich nicht gestritten wegen diesem und jenem und man war dankbar, wenn man eine Gemeindeverantwortung übernehmen durfte und so eine ganz andere Glaubens- und Geisteshaltung. Und dann kommen sie nach Deutschland und erleben den Frieden und den Wohlstand und merken, dass der Glaube in der Familie, in der Gemeinde immer mehr zerbricht. Die Gemeinschaft nicht mehr da ist, diese Erfahrungen nicht mehr da sind. Sie leiden darunter, weil sie wissen, das könnte alles anders sein. So unseins, wenn ich uns anschaue, wir sind ja aufgewachsen in dieser Kultur hier, wir kennen es nicht anders. Aber wenn man das mal so geschmeckt hat, diese Nähe zu Gott, zu Engeln, diese Versorgung durch ihn, und auf einmal hat man Frieden und Wohlstand. Ich glaube, da fühlt man sich dann auch nicht wohl. Wie jemand, der sonst viel arbeitet und auch gerne arbeitet und es gewohnt ist und hat dann Dauerurlaub. Da ist irgendwann auch mal gut. Das mag man dann auch nicht mehr. Ich denke, da geht es nicht nur mir so. Ja? Man braucht dann noch gewisse Herausforderungen wieder.
Dauerurlaub. Ich meine, das ist schon eine Herausforderung, oder? Zum einen diese Spannung auch zu ertragen. Auf der einen Seite wissen wir, Gott lässt die Krisen zu und manches Leid, was dann passieren kann, was uns hilft zu wachsen im Glauben und auch eine besondere Erfahrung mit ihm zu machen, die uns dann vielleicht auch vorbereitet auf die nächste Herausforderung und Schwierigkeit und Krisen. Und wir wissen, auch im Glaubensleben gibt es das. Und auf der anderen Seite aber auch jetzt nicht danach, wie soll ich sagen, ja, haschen oder sagen, ja, ich brauche das jetzt, ja, damit mein Glaube wachsen kann, sondern eben tatsächlich auch so zu beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Mhm. Weil Gott möchte nicht, dass wir leiden. Er schickt uns nicht ständig in ein Leid. Das ist er nicht. Es gibt hier am Donnerstagabschnitt noch so einen Bericht von einem jungen Mann namens Alex, der aus Problemen kommt mit Drogen und Gewalt, ein gläubiger Mensch wird, so heißt es hier, dann sich entscheidet, Theologie zu studieren sogar, aber während des Theologiestudiums dann so doch in Versuchungen kommt und wieder abdriftet, in Drogen auch hinein hier. Und es heißt dann hier, Alex konnte nicht verstehen, warum das alles geschah, vor allem, weil er sich sicher war, dass Gott ihn zu diesem Studium geführt hat. Hat er sich jetzt selbst geirrt? Ist Gott noch bei ihm? Und wenn ja, war seine ganze Erfahrung mit Gott nun ein großer Fehler, weil er ist ja wieder zurückgefallen in das alte Leben. Er zweifelt dann sogar an den grundlegendsten Elementen seines Glaubens. Und jetzt kommt hier die Frage, stell dir vor, Alex würde zu dir kommen, mitten in seiner Krise. Mitten in seiner Krise kommt er zu dir und fragt dich um Rat. Was würdest du sagen? Das braucht einen guten Seelsorger.
Das ist natürlich nicht leicht, sowas. Ich wage jetzt einfach mal den Sprung ins kalte Wasser und nenne jetzt mal zwei Personen aus der Bibel, die eine ganz ähnliche Erfahrung durchgemacht haben. Nicht die gleiche, aber eine ähnliche und ganz unterschiedlich reagiert haben. Ich denke an Judas Iskariot, der seinen Meister verriet. Und als ihm bewusst wurde, was er getan hat und dass sein Plan nicht aufgeht, er wollte Jesus herausfordern, aber er bringt ihn ans Kreuz, geht er hin und er hängt sich. Petrus verrät seinen Meister. Nicht in dem Sinne, dass er ihn ausliefert, aber in dem Sinne, dass er nicht zu ihm steht, in einer Stunde, in der Jesus so dringend Beistand gebraucht hätte. Und das unter den Augen Jesu. Er ist im Prätorium, in der Vorhalle, er wird gesehen von Jesus und er tut, als würde er ihn nicht kennen. Es ist vielleicht beides gleich schmerzhaft gewesen, vielleicht von Petrus sogar noch mehr, weil er Jesus näher stand. Und wie reagiert Petrus? Er geht raus, er weint bitterlich, Aber wir hören von ihm, dass er dann der Erste neben Johannes am Grab ist. Er hat nicht losgelassen, er hat nicht aufgegeben. Und ich glaube, auch an Judas hätte sogar noch Vergebung erlangen können, weil alles vergeben werden kann, wenn die Reue da ist. Und so würde ich bei dem Mann jetzt auch sagen, selbst große Glaubensmänner wie ein Petrus sind gefallen, sehr, sehr ernst gefallen, eigentlich unverzeihlich gefallen und sind wieder aufgestanden. Und er sollte nicht den Fehler machen, den Judas gemacht hat. Weil wenn er jetzt endgültig den Glauben aufgibt, dann hat er wirklich alles verloren.
Genau. Okay. Danke. Will noch jemand einen Rat geben?
Ich denke, das ist schon die größte Versuchung, was du jetzt angesprochen hast. Die Drogen sind ja schon schlimm, aber das Schlimmste ist, dann von Gott abzufallen und ihn ganz zur Seite zu lassen. Mhm. Weiß nicht, ich würde ihm vielleicht raten, einfach, er soll rausgehen, er soll alles, was er Gott gerne vorlegen würde, er soll es rausschreien, wenn es auch nötig ist. Er soll ihm alles sagen, das einzige Regel, die er hat, er soll authentisch sein und ehrlich sein und ja, dabei bleiben.
Das Vertrauen nicht aufgeben, an Gott dranbleiben.
Und ich denke auch, was wir vorher besprochen haben, ein bisschen dieses, man muss ja nicht extra in die Versuchung reingehen, dass er da vielleicht auch sich Hilfe holt, dass ihm da jemand auch helfen kann. Ne? Mhm. Manche Versuchungen kommen, aber andere, denen kommen wir entgegen. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Ja. Ja.
Was hilft euch denn, wenn ihr Krisen begegnet, nicht aufzugeben?
Also mir hilft das Wort, was du vorhin erwähnt hast, schon 1. Korinther 10, 13. Gott versucht euch nicht über eure Kraft. Mhm. In solchen Situationen, wenn es ganz brenzlig ist, dann denke ich mir immer so, Gott hat diese Versuchung zugelassen, weil er genau wusste, dass ich das schaffen kann mit seiner Hilfe. Es ist quasi wie so eine Ermutigung dann eigentlich. Gott weiß, dass ich es über diese Versuchung schaffe mit ihm, ansonsten würde er mir die gar nicht geben. Also das hilft mir immer ganz stark, dran festzubleiben.
Ich glaube, es gibt Menschen, die stehen am Anfang ihrer Glaubenserfahrung und die sind, wenn sie zu früh in so ein Problem reinkommen, sind sie schon natürlich sehr stark überfordert. Das muss man zugeben. Wenn wir aber schon länger mit Gott leben und wissen, wie er uns immer wieder rausgehauen hat, wie er alle unsere Probleme auf seine souveräne Art in Angriff genommen hat, und wenn du da schon Erfahrungen gemacht hast, dann könntest du einem solchen Menschen sagen, hör mal zu, mir ist es auch mal so gegangen. Ich habe aber erlebt, dass Gott uns nicht fallen lässt. Und was immer in meinem Leben mir passiert, je länger ich lebe, sollte es ja so sein, dass weil ich diese Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit habe, ich immer weniger an ihm zweifle. Das wäre ja die wünschenswerte Entwicklung. Und dann würde ich sagen, das ist eine Erfahrung, die du auch machen kannst. Du darfst einfach nicht weggehen jetzt. Gerade jetzt, wo es schwieriger wird, musst du umso mehr auf Gott vertrauen, dann wird er dich herausreißen. Der Hiob bringt das mal so schön, der Hiob-Text, das ist nicht Hiob, der das sagt, das ist glaube ich, Jehu. Er sagt, Elihu, er reißt dich aus dem Rachen der Angst. Der Rachen der Angst, das ist dieser Engraum hier, er reißt dich aus dem Rachen der Angst heraus in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Für einen Menschen, der ein bisschen zur Klaustrophobie neigt wie ich, ja, hat dieser Text etwas Existenzielles. Mhm. Gott reißt mich aus dem Schlund der Angst, die mich gerade verschlingt, raus in einen weiten Raum, in dem keine Bedrängnis mehr ist. Und das habe ich schon wirklich oft erfahren. Mhm. Und deshalb denke ich mir, da gibt es nur eins. Augen zu im Sinne von, jetzt bete ich und bitte Gott um Beistand und dann durch. Was sollen wir sonst machen? Wir haben nichts anderes.
Wir haben noch einen schönen Text, den können wir noch gemeinsam lesen. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4 und dort Vers 17 und Vers 18. Rebecca, magst du mit uns lesen? 2. Korinther 4, 17 und 18. Da geht es auch wieder um die Bedrängnis, auch wieder um die Zeit, die schon angesprochen wurde. Lies uns das mal.
Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig.
Amen, genau. Dankeschön. Also hier wird uns diese Perspektive gegeben. Mhm. Ich danke euch. Dann beten wir noch zusammen. Ich stehe auf dazu. Betest du mit uns, Rebecca? Mhm.
Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich Danke sagen, dass du dich so um uns kümmerst und dass du uns jeden Tag führst, jede einzelne Situation, dass du weißt, selbst wenn Herausforderungen vor uns stehen, Prüfungen und Schwierigkeiten und Leiden, dass du eine größere Perspektive für uns hast, dass du möchtest, dass wir fest an dir festhalten, dass du uns durchführst und dass du uns auch zum Erfolg bringst, dass du uns etwas Ewiges verheißen hast und dass wir die Hoffnung nicht verlieren, egal was um uns herum passiert. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen. Amen.